Herzlich willkommen heute Morgen zu diesem Gottesdienst, an diesem schönen Frühjahrsmorgen. Ich denke, wir sind alle dankbar dafür, dass das Wetter so ist, wie es ist. Schön, dass wir heute Morgen da sind. Wir wollen auch diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt die Werke seiner Hände. Der Herr sei mit euch. Ich darf Sie hinweisen zunächst auf Klingelbeutel und Kollekte. Klingelbeutel als erstes. Im März ist es bestimmt für die Tafel Oberberg Süd. Und die Ausgangskollekte ist bestimmt für die Vereinte Evangelische Mission und dort für das Projekt Frauen auf ihrem Weg fördern. Dazu sage ich nachher aber noch mehr. Als erstes gemeinsames Lied wollen wir singen 447, 1 bis 3 und 7. Und schon gibt es ein kleiner Hinweis darauf, ich habe mich vertan. Deswegen sehen Sie die grüne Ersetzung für das dritte Lied, nicht 54, 1 bis 3, sondern 24, 1 bis 4. Das blaue Büchlein enthält auch nur keine 54 Lieder, also von daher war mein Fehler. Und die Korrektur ist durch mich sozusagen und nicht durch den Küster oder wen auch immer schon verursacht worden. Also jetzt 447, 1 bis 3 und 7. Das ist der Psalm 146. Psalm 146, Nummer 762. Ich lese die Ausgerückten und bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu lesen. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gottlob singen, solange ich bin.
Verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen.
Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne.
Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott.
Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist.
Der Treue hält ihn nicht, der Recht schafft jenen.
Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend.
Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind, der Herr liebt die Gerechten.
Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre.
Der Herr ist König ewiglich, Dein Gott, Zion, für und für. Halleluja.
Christus, du hast es verheißen. Du willst uns den Tröster senden, den Geist der Wahrheit, der dich verherrlicht, der uns in alle Wahrheit leitet. Und weil du das versprochen hast, darum bitten wir dich in dieser Stunde, öffne unsere Ohren, öffne unsere Herzen, öffne unseren Geist, damit dein Geist in uns Wohnung nehmen kann. Denn wir brauchen dich, dein Wort. Amen.
Steht heute in Lukas 7, die Verse 18 bis 23. Johannes fragt, Jesus gibt Antwort. Auch Johannes erfuhr durch seine Jünger von all diesen Ereignissen. Da rief er zwei von ihnen zu sich und schickte sie zum Herrn. Sie sollten ihn fragen: Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Als die Männer zu Jesus kamen, sagten sie: Johannes der Täufer schickt uns zu dir und lässt dich fragen: Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus heilte gerade viele Menschen von Krankheiten, schlimmen Leiden und bösen Geistern. Vielen Blinden schenkte er, dass sie wieder sehen konnten. Er antwortete den Männern: Geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen. Und Lahme gehen. Menschen mit Aussatz werden rein. Taube hören. Tote werden zum Leben erweckt. Und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glückselig ist, wer mich nicht ablehnt. Halleluja.
Glaubensbekenntnis wollen wir heute nicht das Apostolische sprechen, sondern einen Abschnitt aus dem Heidelberger Katechismus, der im Gesangbuch abgedruckt ist. Das sind die Seiten 1353 auf 1354. Der Heidelberger Katechismus ist eines der Bekenntnisse aus der Reformationszeit und in diesem Abschnitt legt er das Textstück der 10 Gebote aus. Und hier geht es um das achte Gebot nach der Zählung des Heidelberger Katechismus, Seite 1353, 1353. Und dort geht es um die Frage und Antworten 110 und 111. Die sprechen wir gemeinsam, jeweils die Antworten. 1353 auf 1354. Was verbietet Gott im achten Gebot? Gott verbietet nicht nur Diebstahl und Raub, die nach staatlichem Recht bestraft werden. Er nennt Diebstahl auch alle schliche und betrügerischen Handlungen, womit wir versuchen, unseres Nächsten Gut an uns zu bringen. Sei es mit Gewalt oder einem Schein des Rechts, mit falschem Gewicht und Maß, mit schlechter Ware, gefälschtem Geld und Wucher oder mit irgendeinem Mittel, das von Gott verboten ist. Er verbietet auch allen Geiz und alle Verschwendung seiner Gaben. Was gebietet dir aber Gott in diesem Gebot? Ich soll das Wohl meines Nächsten fördern, wo ich nur kann, und an ihm so handeln, wie ich möchte, dass man an mir handelt. Auch soll ich gewissenhaft arbeiten, damit ich den Bedürftigen in seiner Not helfen kann. Gemeinsam wollen wir singen aus dem Beiheft Nummer 17, Strophen 1 bis 3. Wiederholt oder dreimal wiederholt, macht einen unsicher. Liebe Gemeinde, vor 4 Wochen habe ich eine kleine Reihe zum Buch Ruth angefangen. Ein kleines Buch, nur 4 Kapitel lang. Eine Geschichte, die weit weg ist, ganz weit weg. Und die Menschen, die darin vorkommen, bewegen uns, jedenfalls mich, und sind uns vielleicht näher, als sie es auf den ersten Blick vermuten. Es geht um Wirtschaftsflüchtlinge, um Hunger,
um Heimat und um Beziehungen. Und es geht in allem auch um die Frage, wie Menschen ihren Weg in die Zukunft gehen können. Wie es gute und hilfreiche Gesetze gibt und dass es wichtig ist, den konkreten Menschen im Blick zu haben. Und es geht immer darin auch um die Frage nach Gottes Geleit. Vor 4 Wochen habe ich das erste Kapitel behandelt, in dem uns berichtet wird, dass Elimelech und Noomi mit ihren beiden Söhnen aus Bethlehem nach Moab ziehen müssen. Grund ist eine Hungersnot. Moab, ein fremdes Land, ein Land nicht so ewig weit weg, aber ein Land, von dem eher verächtlich geredet wird und was nicht gut angesehen ist. Sie sind Wirtschaftsmigranten und ziehen dorthin aus Not. In der Fremde sterben Elimelech und auch die beiden Söhne, die sich inzwischen verheiratet haben. Noomi will daraufhin nach Bethlehem zurückkehren. Sie hat gehört, da gibt es noch was zu essen. Nach einigem Hin und Her begleitet sie Ruth, die eine Schwiegertochter. Die andere Schwiegertochter bleibt zurück in Moab. Allerdings ist es keine fröhliche Heimkehr, auch wenn sich die wirtschaftliche Lage in Bethlehem verbessert hat. Denn Noomi sieht sich selber als eine Frau, die aus ihr nicht verständlichen Gründen hart von Gott getroffen worden ist. Sie weiß, dass ihr Unheil von Gott kommt. Und zu den Frauen, die sie bei ihrer Rückkehr begrüßen, sagt sie nicht, oh, wie schön, wieder Heimat zu sein, sondern sie sagt, der Herr hat gegen mich gesprochen und der Allmächtige hat mich betrübt. Sie versteht nicht, warum ihr das passiert ist. Sie versteht nicht, warum ihr das Schicksal so mitgespielt hat. Sie hadert mit sich und mit Gott. Es sieht nicht so aus, als ob sie an der Existenz Gottes zweifelt, aber sie versteht seinen Weg nicht. Sie ist verbittert und sie mag nur noch die Bittere genannt werden. Der Name ihres Mannes lautet Elimelech. Mein Herr ist König, Gott ist König. Aber vom könighaften Handeln Gottes sieht Noomi wenig. Gott herrscht als König, das sehe ich nicht. Jedenfalls zeigt er mir nicht sein gnädiges Gesicht. Und wer könnte angesichts ihres Weges Noomi nicht verstehen? Vielleicht geht es ja auch manchmal unter uns so, dass wir uns fragen, wie angesichts dessen, was uns oder anderen Menschen widerfahren ist, Gott zu verstehen ist. Vielleicht haben Menschen schwierige Erfahrungen gemacht. Sie können von der Güte und Liebe Gottes nicht mehr reden. Vielleicht reden sie dann nur vom Schicksal. Das scheint ja einfacher zu sein. Gegenwärtig gibt es viele Menschen, die schauen mit Sorge und Skepsis in die Welt hinein. Natürlich wissen wir, dass sehr vieles, mit dem wir Mühe haben, menschengemacht ist. Aber scheinbar lässt Gott ja alles zu, sodass man fragen kann, wie passt denn unsere Welt und die Liebe Gottes zusammen? Mit diesen Fragen, die viele von uns mit Noomi verbinden, wollen wir jetzt auf das 2. Kapitel im Buch Ruth hören. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Noomi hatte einen Verwandten von Seiten ihres verstorbenen Mannes. Er hieß Boas, stammte aus der Sippe Elimelechs und war ein vermögender und einflussreicher Mann. Eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu Noomi, ich würde gern aufs Feld gehen und dort Ähren auflesen, die liegen geblieben sind. Irgendjemand wird schon so freundlich sein und es mir erlauben. Noomi ermutigte sie, geh nur, meine Tochter. Ruth kam zu einem Feld und sammelte dort Ähren hinter denen her, die das Getreide schnitten. Ohne es zu wissen, war sie ausgerechnet auf ein Feld gestoßen, das zum Besitz von Boas gehörte. Später kam Boas selbst von Bethlehem auf das Feld und begrüßte seine Arbeiter. Der Herr sei mit euch. Sie erwiderten, der Herr segne dich. Boas fragte den Mann, der die Erntearbeiter beaufsichtigte, zu wem gehört diese junge Frau? Der Mann antwortete, sie ist eine Moabiterin, die zusammen mit Noomi gekommen ist. Sie hat gefragt, ob sie hinter unseren Leuten hergehen und die Ähren aufsammeln darf, die zwischen den Garben liegen geblieben sind. Seit heute Morgen ist sie auf den Beinen, hat sich bis jetzt kaum in den Schatten gesetzt. Boas wandte sich an Ruth. Hör zu, meine Tochter. die zur Ehrenlese nicht auf ein anderes fällt, bleib hier und halte dich an meine Mägde. Achte darauf, wo gerade geerntet wird, und geh hinter den Frauen her. Meinen Knechten habe ich eingeschärft, dich nicht zu belästigen. Wenn du Durst hast, dann geh zu den Krügen und trink von dem Wasser, das meine Leute aus dem Brunnen schöpfen. Da warf sich Ruth vor ihm nieder und fragte ihn, wie kommt es, dass du so freundlich zu mir bist und dich um mich kümmerst? Ich bin doch eine Fremde. Boas antwortete ihr, man hat mir ausführlich erzählt, was du nach dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast. Du hast deine Eltern und dein Geburtsland verlassen und bist mit ihr zu einem Volk gezogen, das du vorher nicht kanntest. Der Herr belohne dich für deine Taten. Ja, reichen Lohn gebe dir der Herr, der Gott Israels. Zu ihm bist du gekommen, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu finden. Da sagte Ruth, mein Herr, du bist so freundlich zu mir. Du hast mich ermutigt und zu meinem Herzen gesprochen, obwohl ich noch viel geringer bin als eine deiner Mägde. Zur Essenszeit lud Boas sie ein. Komm her, iss von dem Brot und tunk es in den Weinessig. Da setzte sie sich zu den Erntearbeitern und Boas gab ihr reichlich geröstete Körner. Sie aß sich satt und behielt sogar noch was übrig. Dann stand sie wieder auf, um weiter Ähren aufzulesen. Boas befahl seinen Arbeitern, lasst sie auch zwischen den Garben sammeln und belästigt sie nicht. Im Gegenteil, zieht absichtlich Ähren aus den Garben und lasst sie liegen, damit die junge Frau sie aufsammeln kann. Weist sie deswegen nicht zurecht. So sammelte Ruth bis zum Abend. Als sie dann die Ähren ausklopfte, kamen ungefähr 15 Kilogramm zusammen. Sie lud sich das Getreide auf die Schulter und ging zurück in die Stadt. Ihre Schwiegermutter betrachtete erstaunt, wie viel sie aufgelesen hatte. Ruth zog auch die gerösteten Körner hervor, die sie beim Essen übrig gelassen hatte, und gab sie ihr. Da fragte ihre Schwiegermutter, wo hast du heute Ähren aufgesammelt, wo hast du gearbeitet? Gott segne den, der dir das erlaubt hat. Ruth erzählte ihrer Schwiegermutter alles und sagte, der Mann, bei dem ich heute gesammelt habe, heißt Boas. Der Herr segne ihn, rief Noemi. Jetzt sehe ich, dass der Herr die Lebenden und die Toten nicht vergisst. Dann erklärte sie, dieser Mann ist ein Verwandter und gehört zu denen, die vom Gesetz her dazu verpflichtet sind, uns als Löser beizustehen. Ruth erzählte weiter. Er hat sogar zu mir gesagt, halte dich an meine Arbeiter, bis sie meine ganze Ernte eingebracht haben. Da sagte Noemi zu ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen Mägden auf das Feld gehst. Auf einem anderen Feld würde man dich vielleicht belästigen. Bis zum Ende der Gersten- und Weizenernte hielt Ruth sich zu den Mägden des Boas, um Ähren aufzulesen. Danach blieb sie zu Hause bei ihrer Schwiegermutter. Soweit das zweite Kapitel aus dem Buch Ruth. Wir haben gerade gehört, dass Ruth sich auf das Feld begibt, um hinter den Schnittern herzusammeln, was liegen geblieben war. Sie war eine Fremde, fragte den Aufseher, ob sie das dürfte. Vielleicht wusste sie gar nicht, dass das Ährenlesen auf dem Feld ein Recht war, das sie hatte. Denn im dritten Buch Mose heißt es, wenn du dein Land aberntest, so sollst du nicht alles bis an die Ecken deines Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten. Auch sollst du in deinem Weinberg nicht Nachlese halten, noch die abgefallenen Beeren auflesen, sondern dem Herrn, dem Armen und Fremdling sollst du es lassen, ich bin der Herr, euer Gott. Also das, was die Ruth auf den Feldern des Boas tat, war ihr verbrieftes Recht. Für uns heute eine merkwürdige Vorstellung, ein merkwürdiges Recht vielleicht. Aber es bedeutet, dass dieses Recht für alle Menschen gilt, also auch für Menschen, die zu Gast sind. Auch Menschen, die kein Bürgerrecht in Bethlehem haben, haben Rechte. In diesem Recht kommt also ein Plädoyer Gottes zum Ausdruck für die Armen und Besitzlosen. Es ist nämlich auch ein Stück Achtung vor dem anderen. Es ist schwerer für den Menschen zu betteln, als doch etwas für seinen eigenen Unterhalt sorgen zu können. Wer nun hinter den Schnittern her sich um seine eigene Nahrung sorgen muss, sie suchen muss, sie auflesen muss, der hat vor sich selber wohl mehr Achtung als der, der einfach nichts tun kann, auch wenn er es will. Das Gebot Gottes, nicht Nachlese zu halten, sondern das denen zu überlassen, die es nötig zum Leben brauchen, ist ein kleines Zeichen dafür, wie dieses Gebot Menschen Selbstachtung zeigt und wie sie Armen und Mittellosen, wie sie Gott am Herzen liegen, die Armen und Mittellosen. Vermutlich sind übrigens diese Gebote im Alten Testament in Israel nicht immer eingehalten worden. Das Alte Testament zeugt davon, dass manche Propheten, etwa Jesaja oder Amos, darauf hinweisen, dass bestimmte dieser Gebote nicht eingehalten worden sind. Wie wichtig ihnen und Gott die Parteinahme zugunsten der Witwen und Waisen, der Armen, Fremdlinge und Geflüchteten war. Und wie scharf sie dann die Propheten mit denen ins Gericht gegangen sind, die das Recht Gottes mit Füßen getreten haben. Also in dem Ruth hinter den Schnittern das Korn sammelt, handelt sie nach Gottes Recht. Boas, das haben wir bemerkt, gehört, bemerkt Ruth. Er bemerkt die Ausländerin, als sie sich zum ersten Mal am Felde ausruht. Er fragt nach ihrer Herkunft und redet mit ihr. Das ist schon nicht völlig gewöhnlich. Aber es geht dann ja noch weiter. Boas erlaubt ihr weiter zu sammeln und auch mit seinen Knechten und Mägden zusammen zu trinken. Auch sagt er, dass seine Knechte und Mägde sie nicht vom Felde vertreiben dürfen. Das alles versteht Ruth nicht. Sie wirft sich auf ihr Angesicht nieder und fragt Boas nach dem Grund für sein Handeln. Wie kommt es, dass du so freundlich bist und dich um mich kümmerst? Ich bin doch eine Fremde. Im Hebräischen ist in dieser Frage ein im Deutschen so nicht einfach wiedergebbares Wortspiel enthalten. Wenn ich etwas umformulieren würde, so lauten: Du bist freundlich zu mir, weil du mich ansiehst, obwohl ich doch eine Fremde bin, die du als guter Israelit eigentlich übersehen solltest. Also ansehen, ja, übersehen, nein. Wir brauchen es, dass wir angesehen werden, dass wir den Blick desjenigen oder derjenigen erhalten, mit dem wir sprechen, mit der wir sprechen. Dass uns jemand wahrnimmt, jemand sieht, wer und wie ich bin. Aber wie oft haben wir den Eindruck, dass wir übersehen werden in der Schule, in der Arbeitsstätte oder auch in der Familie. Der oder die merkt gar nicht, dass ich da bin. Und wenn ich nicht da wäre, wird sich ja nichts ändern. Irgendwie bin ich Luft für den oder für die. Es ist wichtig, dass wir merken, dass uns jemand sieht. Im übertragenen Sinne eben, dass wir beachtet werden, dass wir ernst genommen werden. Aber auch im wörtlichen Sinne. Mir etwa macht es große Mühe, wenn mir ein Gesprächspartner nicht direkt in die Augen sieht. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das kann sehr irritierend sein. Das Ansehen ist wichtig. Und Ruth hat gemerkt, dass Boas sie ansieht und sie fragt nach dem Grund. Wer die Geschichte kennt, in Klammern kriegen wir in den nächsten Wochen noch, weiß darum, dass sich Ruth und Boas auch näher kommen werden. Aber hier gibt Boas eine doppelte Antwort. Zunächst verweist er auf das, was Ruth ihrer Schwiegermutter getan hat, eben dass sie begleitet hat, dass sie ihre eigene Heimat verlassen hat, dass sie jetzt für Noomi sorgt. Und dann verweist er auf Gott. Der Herr belohne dich für deine Taten. Ja, reichen Lohn gebe dir der Herr, der Gott Israels. Zu ihm bist du gekommen, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu finden. Ruth ist in ein Land gekommen, von dem Gott selber gesagt hat, dass es das gelobte Land ist. Ein Land, in dem Gott in besonderer Weise Herr ist. Ruth ist zu einem Volk gekommen, das Gottes erwähltes Volk ist, das in ganz besonderer Weise unter seinem Schutz steht. Unter Gottes Flügel Schutz zu finden, ist ein sehr tröstliches Bild. Sicher vor den Angriffen der Feinde, unter den Flügeln, wo Geborgenheit ist. Vielleicht kennen wir aus eigener Anschauung das Bild, wie Vogeleltern den Jungen Schutz bieten. Da sind die Jungen wirklich geborgen. So, sagt Boas, ist Gott, in dessen Bereich, unter dessen Schutz du dich jetzt befindest. Eine interessante Antwort des Boas auf die Frage Ruths, warum sie Gnade findet, warum Boas sie ansieht und nicht übersieht. Boas sagt damit, weil Gott selber dich ansieht, weil er dir Schutz gewährt, weil Gott auch mich ansieht und mich angenommen hat, darum kann ich gar nicht anders tun, als ich es tue. Weil Gott den Menschen Schutz gibt, weil er hilft, können und dürfen wir es nicht anders tun. Und Noomis Frage von Anfang, wer ist denn Gott? Wie zeigt Gott, dass er König ist, ist auch in diesem Kapitel eine Leitfrage. Aber eine, die anders als im ersten Kapitel hier nicht völlig ohne Antwort bleibt. Am Anfang des Kapitels heißt es, Ruth ging auf ein Feld hinter denen her, die das Getreide schnitten Und es traf sich, dass das Feld dem Boas gehörte. Es traf sich, so heißt es. Oder wie man es anders ausdrücken wollte, wie der Zufall es so wollte. Es kam eben so. Zufällig war es das Feld des Boas. Als aber Ruth am Abend überreich beladen zu ihrer Schwiegermutter Noomi kommt und ihr erzählt, was sie bei Boas erlebt hat, kann Noomi auf einmal nicht mehr vom Zufall reden. Der Herr segne ihn, rief Noomi. Jetzt sehe ich, dass der Herr die Lebenden und die Toten nicht vergisst. Das heißt, Noomi sieht in dem, was der Ruth passiert ist, nicht einfach ein zufälliges Geschehen, sondern sie sieht Gott am Werke. Nicht Zufall, sondern Gott lenkt die Geschicke. Das ist jetzt die Erfahrung Noomis. Die Vorstellung vom Zufall ist wahrscheinlich auch uns nicht fern. Rein zufällig, welch ein Zufall, sagen wir zuweilen. Und wenn es nicht so belanglose Sachen sind, reden wir schnell vom Schicksal, dass es in manchen Menschen böse, auch in anderen gut gemeint hat. Das Reden vom Schicksal oder vom Zufall ist Ausdruck unserer eigenen Verlegenheit. Wir können ja nicht in die Geschichte reingucken. Wir können ja nicht hinter die Geschichte gucken. Wir wissen ja nicht Bescheid, warum dieses und jenes passiert. Logisch ist die Geschichte sowieso nicht. Da passiert so vieles, was wir nicht verstehen. Auf der anderen Seite ist es auch nicht leicht, alles einfach auf Gott zurückzuführen. Wenn wir das tun würden, bekäme Gott sehr fratzenhafte Züge. Denn wir würden vielleicht auch versuchen, ihn von den Dingen dieser Welt her zu verstehen. Ein Rückschluss von den Dingen dieser Welt direkt auf Gott, das geht auch nicht. Ich gehe dennoch jedenfalls davon aus, dass Gott im Regimente sitzt, dass letzten Endes er die Welt in Händen hält. Und wenn ich das jetzt so bekenne, können sich sehr schnell sehr schwierige Fragen auftun. Und die können wir nicht einfach mit vorschnellen Antworten abtun. Es ist ja wirklich eine berechtigte Frage, wie Gott in dieser Welt handelt. Vermutlich haben sich das manche von uns auch in den letzten Wochen deutlich gestellt. Ich kann jetzt nicht so einfach von der Liebe Gottes reden. Vielmehr bringe ich unsere Welt mit all dem Leid, was dort ist, was oft von Menschen verursacht worden ist, nicht einfach mit der Liebe Gottes zusammen. Es lässt sich vielmehr fragen. Noomi hat in ihrem Leben viel durchgemacht. Sie hat gesagt, dass Gott gegen sie gesprochen hat. Sie ist verbittert zurückgekommen. Und jetzt, in ihrer so schwierigen Situation, kann sie erzählen von der Barmherzigkeit Gottes, erkennen sie, dass Gott sie nicht allein gelassen hat, dass Gott sie auf dem ganzen Weg begleitet hat. Dass letzten Endes Gott doch den Weg lenkt. Jetzt scheint es so, als hätten wir die Frage vom Anfang der Predigt, wie nämlich Gott ist, zunächst beiseite gelegt. Aber vielleicht gibt es in unserer Geschichte, in unserem Abschnitt, doch einige kleine Hinweise. Gott will in seinen Geboten für die Armen, Fremden und Geflüchteten in seinem Land sorgen, indem er ihnen die Möglichkeit gibt, Nachlese zu halten. Und wir haben vernommen, dass Gott die Menschen ansieht und nicht übersieht. Indem wir davon gehört haben, haben wir etwas vom Wirken Gottes hier auf Erden vernommen. Noomi merkt es, freut sich und kann Gott loben. Das ist wohl nicht bei jedem Menschen so. Noomi hat ihre Erfahrung gemacht, die nicht einfach auf uns übertragbar ist. Aber etwas verbindet Noomi und uns. Es ist der gleiche Gott. Der Gott, der Noomi sich allein gelassen hat, lässt auch uns nicht allein. Das ist natürlich nicht zu beweisen, sondern das ist unsere Hoffnung. Ruth und Noomi leben jetzt in Bethlehem. Dort haben sie erfahren, wie Gott an ihnen handelt, dass Gott König ist, indem er sich gerade der Schwachen annimmt. Bethlehem ist auch für uns nicht ohne Bedeutung. Gott selber ist in diesem kleinen Städtchen ganz arm und ganz schwach gewesen, selber ein hilfloser Mensch. Gott selber ist Mensch geworden, weil er die Menschen lieb hat. Und zu Bethlehem gehört dann auch die Bitterkeit des Kreuzes, der Schmerz. Das sind Zeichen seiner Liebe zu uns. Noomi und Ruth selber können zu Zeichen der Hoffnung werden. Gott hat seine Barmherzigkeit nicht abgewendet von den Lebenden und den Toten. Und vielleicht wird es ja Boas auch zum Zeichen. Zum Zeichen, zum Hinweis auf geliebte Menschenfreundlichkeit. Amen. Wir wollen singen Lied 24, die Strophen 1 bis 4. Und wir sehen, dass das Leben auch außerhalb von uns interessante Seiten bereithält.
heute ist doch bekannt zu geben. Ich habe vorhin schon gesagt, die Ausgangskollekte ist bestimmt für die Vereinte Evangelische Mission. Es heißt dort, als Vereinte Evangelische Mission fördern wir Frauen, um ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit zu stärken. Viele Frauen erleben in ihrem Alltag, dass sie nicht die Chance haben, gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Als Vereinte Evangelische Mission fördern wir Projekte und Bildungsprogramme, um Frauen zu stärken, Ungerechtigkeiten abzubauen. Wir unterstützen Frauen darin, ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften und fördern Kleinunternehmerinnen beim Aufbau eines Betriebes. Vereinte Evangelische Mission, das ist die Ausgangskollekte und wir sammeln weiterhin am Ausgang für die Ukraine über den Diakonie-Katastrophenschutz. Drei Hinweise auf Termine. Erstens Mittwoch, 12. März, 15 Uhr, kein Frauenkreis. Da fällt nämlich aus. Und Sonntag am 16. März, Gottesdienst um 10 Uhr mit Kirsti Greyer mit Abendmahlsfeier. Das war's. Ja, bitte. Keiner sonst? Gut. Dann wollen wir dann dafür bitte halten. Himmlischer dreieiniger Gott, du bist da, auch wenn wir dich nicht sehen. Du regierst die Welt, auch wenn wir das nicht verstehen. Du bist bei denen, die Not leiden, und wir können das doch gar nicht glauben. Unsere Welt macht uns gegenwärtig große Sorgen. Wir haben den Eindruck, dass politische Führer ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Wir haben Sorge, dass nicht nur in den USA oder Russland oder China, sondern auch bei vielen in Deutschland nicht die Not der Menschen im Vordergrund steht. Das alles tut uns weh. Deshalb bitten wir dich auch für die kommenden Verhandlungen in Berlin. Lass sie zum Wohl unseres Landes geschehen. Sei bei den Menschen unter uns, die Verantwortung tragen und tragen müssen in der Politik, in der Wirtschaft, im Rechtswesen und auch bei den Journalisten und Journalistinnen. Lass sie verantwortungsbewusst ihren Dienst tun. Stärke die verfolgten Christen und Christinnen. Sei allen nahe, die um deines Namens willen in dieser Welt Unrecht leiden müssen. Und lass uns dir treu bleiben. Lass uns so leben, dass wir deinem Namen Ehre machen. Mach uns stark und mutig, dich zu bezeugen, damit alle Menschen Liebe erfahren und darauf ihre Hoffnung gründen. Gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir wollen gemeinsam Lied 157 aus dem normalen Gesang singen. Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.